Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute spreche ich mit Daniela Buchmeier. Sie ist die CEO und Co-Founderin von Sarcura, ein Unternehmen, das angetreten ist, eines der größten Probleme der Menschheit zu lösen, nämlich Krebs. Und zwar mit einer neuartigen Therapiemöglichkeit. Ich lese mal vor. Unsere Plattform kombiniert Silizium-Chip-Technologie und mikrofluidische Verarbeitung, um Prozesskontrolle und Manipulation auf zellulärer Ebene in Echtzeit zu ermöglichen, was ein vollautomatisches und modulares Produktionssystem ermöglicht. Also ihr seht schon, es wird hochtechnisch. Umso mehr freue ich mich, dass wir gesprochen haben, denn es ist wirklich ein tolles Thema. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass das was wird. Deswegen kommt jetzt hier gleich Daniela Buchmeier, die CEO und Co-Founderin von Sarcura.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön. Ja, ich freue mich, Daniela Buchmeier ist hier, CEO und Co-Founder. Und jetzt sage ich mal Sarcura, aber du kannst mir gleich mal sagen, ob es wirklich so ausgesprochen wird.
Hallo Jan, schön, dass ich das Interview mit dir machen kann. Ja, wir sprechen es tatsächlich Sarcura aus, aber frag mich in 2 Jahren nochmal, wie es unsere englischsprachigen Kunden aussprechen, dann ändern wir es vielleicht.
Weil wir lachen beide, deswegen, weil ich dich im Vorfeld gefragt habe, wie man es ausspricht, hast du gesagt, ja, stimmt eigentlich, es könnte auch Cura oder so. Ne? Also es ist so ein Name, der lädt so ein bisschen ein, dass man ihn vielleicht auch anders ausspricht oder internationaler ausspricht, weil eben der Begriff Cure irgendwie da drin steckt, habe ich gedacht. Und das ist vielleicht schon die Brücke zu dem, was ihr macht, ne?
Ja, genau. Also der Name kommt von Cure und Sarcome. Ja, Sarcome sind feste Tumore, also solide Gewebetumore. Und was wir machen, ist, wir entwickeln Geräte, Technologien, um Zelltherapien zu industrialisieren. Und jetzt kommt die Frage, was ist eine Zelltherapie? Das ist eine relativ neue therapeutische Klasse. Also jeder von euch kennt Tabletten, wo ich am Ende einen Wirkstoff habe, der ein chemisches Molekül ist. Dann kennen jetzt nach Covid auch jeder von euch Vakzine, was üblicherweise biologische Moleküle sind also deutlich komplexere, größere aktive Agents, sagt man, ja, also die quasi die Wirkung hervorführen. Und was es jetzt seit 2019 am Markt gibt, seit 2018, sind eine neue Klasse von Medikamenten, sogenannte Zelltherapien, wo quasi das Agent, mit dem ich eine Heilung oder eine Krankheit therapiere, eine ganze lebende Zelle ist. Und in dem Fall, in den Therapien, auf die wir schauen, sind das üblicherweise Zellen von einem Patienten, typischerweise Krebspatienten im Endstadium, die sozusagen deren Immunzellen entnommen werden, die dann außerhalb vom Körper dahingehend verändert werden, dass sie Krebs besser erkennen können, vermehrt werden und dann an denselben Patienten zurückgegeben werden. Also du machst im Prinzip ein sehr highly potent Produkt für einen einzigen Patienten. Und das wird heute händisch hergestellt, ist sehr, sehr teuer. Also wir reden hier über 500.000 pro Therapie. Aber hat in der Klinik gezeigt, also in klinischen Studien und mittlerweile auch am Markt, dass 70-80% von Patienten, die im Prinzip im Sterben liegen, austherapiert sind, also keine anderen Therapieformen haben, in eine aktuelle Heilung gehen, also sprich in ein Full Remission, das heißt momentan cancerfrei sind und die Hälfte von denen bleibt es auch nach Jahren, wo man also wirklich erstmals von einer Krebsheilung sprechen kann und nicht nur von einer Therapie.
Obwohl sie im Sterben lagen, kriegt man trotzdem genau. So einen Rebound, aber so eine Kehrtwende?
Ja, genau. Und das ist eben das, warum dann die ganze Industrie aus diesen ersten klinischen Studien funktioniert und gesagt hat, wow, ich meine, das ist jetzt wirklich groundbreaking. Damit könnten wir wirklich erstmals etwas haben, was Therapiemöglichkeiten öffnet. Wir haben jetzt 7 KT-Therapien, also KT ist ein spezielles Segment davon, am Markt. Wir haben über 1400 in der klinischen Entwicklung. Aber das Problem ist, es gibt halt diese Therapien nicht in ausreichender Menge, aber auch nicht zu affordable cost sozusagen, weil das einfach ein sehr manueller, wahnsinnig komplizierter Prozess ist. Und Sarcura versucht, diese Prozesse zu industrialisieren in der Hoffnung, dass wir in einigen Jahren diese Prozesse in der notwendigen Menge, aber auch zu affordable costs in der notwendigen Qualität herstellen können. Also wir sind quasi kein Pharmaunternehmen, sondern wir sind ein klassisches Deep Tech Unternehmen, wo wir Technologien entwickeln, die dann diese Therapien ermöglichen sollen.
Darf ich mal fragen, wie ihr darauf gekommen seid? Weil das ist ja, ist ja nicht der naheliegendste Space für ein Deep Tech Unternehmen, ne?
Ja, also ich selbst bin seit 15 Jahren in der biopharmazeutischen Industrie auf Seiten von Konzernen, die Manufacturing Equipment in dem Bereich herstellen, habe verschiedenste Positionen gehabt und war zuletzt als Director of Innovation in einem großen deutschen Maschinenbaukonzern tätig, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was wird in 5 bis 10 Jahren unser heute kennenden Konzepte zur Biomanufacturing disrupten. Also was wird in Zukunft notwendig sein, damit Therapien hergestellt werden können? Und wie viele Leute in der Industrie haben wir halt gesehen, diese Zelltherapien kommen. Aber so wie wir bis heute biopharmazeutisch hergestellt haben, funktioniert das für diese Therapien nicht. Und dann haben wir eine kleine Gruppe gebildet, haben Konzept entwickelt, aber am Ende des Tages hat der Konzern dann beschlossen, dass das doch too disruptive und too long term und viel zu riskant ist. Und hat gesagt, also nein, das sieht man jetzt nicht unbedingt in der Agenda von dem Konzern. Und ich habe dann beschlossen, dass ich das durchaus auf meiner Agenda sehe. Und wenn große Konzerne nicht willig sind, disruptive High-Risk-Themen zu machen, dann muss man das wohl als Startup machen. Und habe dann mit einem Kollegen und jemandem, den ich gerade versucht habe zu hiren für das Projekt, Sakura gegründet. Ja, bisher läuft es, wie wir uns das erwartet haben. Aber also, da, um das auch klarzustellen, das bleibt technologisch noch risikobehaftet für eine Weile. Also es ist eben anders als in einem, wie sagen, einem digitalen Produkt, wo du sagst, okay, ich muss meine Produktplatzierung sehr gut kennen. Hier ist wirklich also das Technologierisiko höher als das Marktrisiko.
Tatsächlich, also ich finde High Risk und Disruptive klingt ja erstmal typisch nach Startup, aber Long Term, das klingt halt irgendwie dann doch nicht so sehr danach. Ne? Über welchen Zeitraum reden wir denn danach momentan?
Wir haben jetzt 2022, wir rechnen mit einem Markteintritt Ende 2024, 2025, also und ein Gesamtinvestitionsvolumen, um dieses erste Device am Markt zu bringen, von der Größenordnung von 30 Millionen Euro. Und dafür brauchst du natürlich auch spezielle Investoren, die diesen Bereich kennen und auch wissen, was das Potenzial ist. Und damit bewegst du dich halt als Startup auch in einer Nische. Da gebe ich dir schon recht.
Ja. Naja, Nische, wir reden ja tatsächlich über einen riesengroßen Markt wahrscheinlich. Ne? Und wenn du sagst,
genau.
Ne? Also von daher Nische weiß ich gar nicht, ob ich das so sehen würde.
Nische nicht von der Applikation und vom Markt, da gebe ich dir recht, der ist riesig, sonst würden Investoren uns kein Geld geben, aber Nische im Hinblick darauf, einem Fit zwischen Portfolio und Investor. Ja, also wir haben uns am Anfang, also ich komme aus Corporate, neu im Startup-Bereich, gesagt, naja, ich meine, ob du jetzt einen Board pitcht oder Investoren pitcht, was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist riesig, weil einfach dieser Fit, die Erwartungshaltung doch ein anderer ist, den ein Investor und eine Venture Capital Firma an einem Startup setzt, als das Board von einem Konzern machen würde.
Und trotzdem, wenn du sagst 30 Millionen, da habt ihr jetzt den ersten Meilenstein zumindest erreicht. Ne? Das ist ja der Grund, warum wir heute auch sprechen. Eine tolle Seed-Runde, finde ich. Aber auch mit Investoren, die ich tatsächlich alle nicht kenne. Also vielleicht ist das schon auch schon wieder die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne?
Ja, also wir haben nicht nur österreichische Investoren, wir haben europäische Investoren. Wir haben jetzt auch in der Runde mit einigen Investoren aus den USA Kontakte geknüpft für die Series A, weil, wie gesagt, in dem Bereich ist dann doch gewisse Trust-Voraussetzung. Die Investoren wollte ich eine Weile kennen. Unser größter Investor ist für diese Runde ist Landstone. Die haben auch sehr viel Erfahrung im Life Science-Bereich, haben auch Semiconductor-Erfahrung. Das heißt, für uns ist immer dieses, warum sage ich Semiconductor? Weil unsere Technologie Semiconductor-basiert auch ist. Und es ist schon wichtig, dass du Investoren hast, die sowohl im Life Science-Bereich als auch im Semiconductor-Bereich sich zu Hause fühlen. Sonst ist es halt immer so, okay, den Teil verstehe ich, aber okay, also den anderen Teil, das ist irgendwie total fremd. Und die anderen Investoren sind eher Life Science-Investoren. Wir haben jetzt mit HSBC einen französischen Investor, der hauptsächlich in Hardware investiert, gewinnen können, der auch zwei der Partner selber einen Semiconductor-Background haben. Also wir suchen Investoren natürlich auch mit dem Hinblick darauf, was könnt ihr uns außer Geld noch bieten. Netzwerk ist halt bei uns einfach sehr, sehr wichtig. Ja.
Und dann nach vorne raus, das heißt, du sagst, ihr habt Kontakte für die Series A schon geknüpft. Das heißt, ihr habt tatsächlich diese, ich sag mal, mindestens bis 2025 diesen Zeitraum schon im Blick, ja?
Ja, müssen wir. Also wie gesagt, das sind keine Projekte oder auch Volumina, die man dann in 3 Monaten fundraisen kann, wenn der Investor dich noch nie gesehen hat. Ja. Es ist halt, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, prinzipiell, glaube ich, nur ein kleiner Bereich von potenziellen Investoren, die wirklich in diese Bereiche auch investieren würden. Und die musst du kennen vorher und deine Beziehung aufbauen, damit die sehen, okay, die wissen, was sie tun. Die haben da auch ein Netzwerk in dem Bereich und wir haben mit den Scientific Advisors, die wir dieses Jahr gewinnen konnten, Nicoletta Loggia ist der frühere Vice-Präsidentin von Novartis, eine der Firmen, die so eine Zelltherapie am Markt haben, ist es uns gelungen, einfach wirklich Weltklasse-Advisor an Bord zu kriegen. Die machen das ja auch, weil sie das glauben, was wir hier tun. Also die könnten ja viele andere Startups auch advisen. Und das ist natürlich einfach ein Trust, den deine Investoren auch sehen und das sehen sie auch international.
Ist das so ein typisches Moonshot-Thema, also 0 oder 1? Also wenn es klappt, wird es riesig?
Ich würde es genauso beschreiben, ja. Also ja, Technologierisiko bleibt noch eine Weile bestehen. Natürlich wird de-risken laufend, aber am Ende des Tages funktioniert das und dann ist die Lösung, die Sakura anbietet, auch potenziell Game-Changer, um diese Therapien herzustellen. Und dazwischen gibt es wenig. Also es wird nicht ein bisschen funktionieren, es wird funktionieren und es wird nicht funktionieren. Und wir haben, sagen Sie, das Nette in unserem Bereich ist, dass wir einen Markt haben, der das Problem kennt und ganz aktiv. Also der Market Pull ist wahnsinnig stark in unserem Bereich. Ja. Das heißt, wenn wir auch, wie wir begonnen haben, mit einer Idee, let's face it, ja, große internationale Kunden angesprochen haben, da hat keiner gesagt, hey, kommt wieder, wenn ihr ein Produkt habt, sondern okay, was ist das Konzept, wie können wir euch supporten? Schon mit unterschiedlichen Elan dahinter, aber man sieht einfach in einer grundsätzlich eher konservativen, sehr regulierten Industrie, dass wenn ein Painpoint da ist und der ist in dem Bereich ganz, ganz klar da, dass einfach die Kunden und auch die Investoren gewillt sind, da zu unterstützen.
Wenn du sagst, der Markt kennt das Problem, heißt das, da laufen jetzt auch gerade viele Unternehmen in die gleiche Richtung und ihr habt viele Wettbewerber?
Ja. Es ist im biopharmazeutischen Bereich aus verschiedenen Gründen, also die Eintrittshürden sind sehr groß, Trust ist sehr wichtig, Preis ist in dem Bereich oft nur Entscheidungskriterium 5 oder 6, also sind Qualitätsthemen, Trust-Themen viel, viel wichtiger. Das heißt, es ist sehr schwer, normal für ein neues Unternehmen in dem Bereich Fuß zu fassen. Jetzt haben wir aber eine Situation wie ich glaube, in vielen anderen Märkten auch, wo du eine Handvoll großer Player hast, die effizient ihre Produkte liefern, stabil liefern, aber nicht unbedingt dafür bekannt sind, große Disruptive Innovations anzugreifen. Das heißt, es ist ein gewisses Ökosystem, dass eher Disruptive Innovations von Startups kommen, die dann in bestimmten Bereichen übernommen werden. Zu der Frage, wie viele Leute probieren das, was wir probieren. Ich würde sagen, es gibt einige Startups am Markt, die würde ich sagen jetzt, okay, das, was heute am Markt an Geräten gibt und nicht wirklich funktioniert, also irgendwie, aber nicht das Problem löst, nennen wir das mal Generation One Equipment, dann gibt es einen Haufen Startup, die ein Generation Two Equipment anpeilen, wo sie einen Aspekt rausnehmen und sagen, okay, das kann ich ein bisschen verbessern, ohne die grundlegenden Technologien oder die grundlegenden Probleme wirklich anzugreifen. Und Sakura sieht sich dann eher als Generation Three Equipment und sagen, okay, wir denken Dinge neu mit den dazugehörigen Risiken, aber wenn das funktioniert, können wir halt die Probleme lösen, die in Generation 2 gar nicht versucht anzugreifen. Und da gibt es nicht so viele. Ja, also in dem Bereich sind wir sehr speziell. Im Prinzip auch mit dem Aspekt, dass wir sagen, okay, es ist der Amt, dass sie sich einig, wir müssen diese händischen, manuellen Prozesse automatisieren. Wir glauben aber, wenn wir nur die Fluidik, also die Prozessierung automatisieren, ohne die im Pharmabereich halt diese ganzen Testungen, Qualitätskriterien und so mit zu automatisieren, sind wir limitiert. Und diese Dinge quasi neu zu denken und Technologie auch zu entwickeln, die solche Sachen vollautomatisch auf sehr kleinem Footprint lösen können, das greift kaum jemand an. Weil natürlich, wie gesagt, mit vielen technologischen Risiken verbinden, die man halt angreifen wollen muss.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, High Risk. Was sind denn für euch die größten Risiken aus deiner Sicht?
Ja, ganz klar, Technologierisiken, ja, die wir, wie gesagt, laufend reduzieren, aber das sind noch ein paar, die sagen können, okay, am Ende des Tages kriegen wir das irgendwie hin, aber als Gesamtpaket ist die Stabilität nicht gut genug oder die Reliability nicht gut genug. Das ist sicher ein Risiko, das wir erst in schätze 1,5 Jahren wirklich adressieren können. Und das zweite Thema ist natürlich für ein mitteleuropäisches Unternehmen, die großen Finanzierungsrunden zu stemmen. Ja, also das ist natürlich ein Unterschied, ob du in Österreich sitzt oder in den USA sitzt. Auf der anderen Seite, am Ende des Tages entwickeln wir Technologie und dafür ist halt die Dachregion weltweit bekannt. Und wir haben ganz zu Beginn noch im Konzern durchaus auch mit Kunden gesprochen, also im Konzern gesagt, setzt euch hin, wo ihr Lust habt. Und wir haben gesagt, wo sollten wir denn sitzen? Und da ist eigentlich sehr, sehr klar gekommen, ich sagte, wir brauchen ein Qualitätsprodukt. Also wenn ihr entwickelt und produziert in Zentraleuropa uns lokal eine Salesforce gibt, ist das unser bevorzugtes Szenario. Und das war dann auch ein Grund, warum wir uns hier niedergelassen haben. Also ich bin zwar Österreicherin, aber meine Co-Founders sind beide wieder zurückgegangen. Also beziehungsweise einer meiner Co-Founder ist deutscher Staatsbürger, der hat aber zuletzt in England gelebt. Also es war eine sehr bewusste Entscheidung, das hier zu starten. Das sehen wir auch nach wie vor als starkes Argument. Aber ja, Access zu Kapital ist halt aus anderen Kontinenten heraus leichter als Europa. Und das wird ein Risiko bleiben.
Wir hatten hier gerade gestern im Podcast über den ersten In-Vitro-Burger, also In-Vitro-Fleischburger gesprochen. Der hat damals $330.000 gekostet, das Fleisch-Patty. Du hast jetzt gerade von Therapien gesprochen, die 500.000 Euro oder Dollar kosten. Siehst du da einen ähnlichen Preisverfall wie dann bei In-Vitro-Fleisch?
Es ist ein Chicken-Egg-Thema. Ja? Also einerseits sehen wir, dass diese Therapien wirklich liefern und ihre Berechtigung haben. Und das wird auch in der Industrie, wirst du keinen finden, der sagt, das verschwindet wieder. Ja? Die Frage, ob das ein Massenprodukt werden kann, ist natürlich am Ende des Frages auch eine Frage, kann ich genug produzieren und kann ich es zu einem Preis produzieren, in dem Gesundheitssysteme sich diese Therapie noch leisten können. Und das ist dann natürlich wieder eine Frage, wenn ich eine große Menge an diesen Therapien habe, und investieren kann in Erneuerungen von Technologien und so sozusagen meine Innovationen dann auch die Preise runterbringen, dann hat das mit ganz großer Sicherheit eine Berechtigung am Massenmarkt. Wenn uns das nicht gelingt, wird das möglicherweise eine teure Nische bleiben. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird, weil einfach der Bedarf so groß ist. Ja, also ich meine, Cancer, also Krebs ist jetzt nichts, was vorbeigeht. Die Menschen werden älter, nicht unbedingt gesunder. Es ist nach wie vor ein Thema, wo wir viele Ansätze versucht haben als Industrie, wo einfach diese Advanced Cell Therapies wirklich in der Klinik auch wahnsinnig viel Erfolgsaussichten zeigen, beweisen können. Wir fokussieren hauptsächlich momentan auf Krebs, aber es gibt in der klinischen Pipeline auch Autoimmunerkrankungen. Es werden sehr viele Sachen mittlerweile schon versucht. Also ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben. Und die Frage ist einfach nur, wie schnell können wir jetzt sozusagen diese Transformation hinkriegen, dass wir solche Therapien auch wirklich industriell fertigen können, ja, zu einem Preistag, wie andere moderne Medikamente, die sich ein westliches Gesundheitssystem leisten kann. Ja, das ist sicher in anderen Regionen nicht der Fall.
Du, aber vielleicht damit verbunden meine Frage. Ich weiß gar nicht, ob sie, also ob du sie beantworten möchtest oder ob sie richtig gestellt ist, aber Krebs ist ein Massenphänomen und wir warten immer schon auf die Lösung. Jetzt kommt ihr mit einer potenziellen Lösung. Aber es wird ja natürlich durch die VC-Welt jetzt irgendwie trotzdem ein kapitalistisches Thema bleiben. Das heißt, man spricht dann irgendwie doch über ein kommerzielles Thema. Ist das der richtige Ansatz für sowas?
Sag mal, den Bereich auf der Welt, wo etwas ohne vollkommen jeglichen...
Nee, deswegen sage ich es auch keine... Ja, total. Es ist keine Kritik an euch. Ich frage nur, so rein mal abstrakt gesprochen, will man, dass so ein Thema vielleicht dann doch irgendwie hinterher von Pharmafirmen oder Life-Science-Firmen vielleicht dann künstlich teuer gehalten wird zum Beispiel? Ne?
Nein, glaube ich in dem Fall nicht. Ja. Also wir haben da, glaube ich, genug Insights. Also A, möchte ich sagen, wir entwickeln die Geräte, wir sind kein Pharmaunternehmen. Ja. Also das heißt, diese Therapien werden von Pharmaunternehmen entwickelt, wurden auch nicht von Big Pharma entwickelt, sondern kamen aus dem Academic, aus dem Startup-Bereich, wurden dann halt von größeren Pharmaunternehmen übernommen. Es gibt aber jetzt einfach sehr viele Investments in dem Bereich, wo diese Firmen auch wissen, sie können heute nicht kostendeckend diese Therapien produzieren. Ja. Das heißt, das ist einfach ein Investment in eine zukünftiges eine potenzielle Anwendung, eine potenzielle neue therapeutische Klasse. Am Ende des Tages müssen sich solche Sachen rechnen. Ich sehe Sakura aber genau als einer der Hebel, den man zeigen kann, um diese Therapien billiger zu machen. Also jetzt kann man sagen, okay, eine Pharmafirma verdient super gut, wenn sie ein Produkt für $500.000 verkauft. Ich kenne von vielen diesen Kunden auch die Koststruktur und sage, die sind momentan nicht wirtschaftlich, diese Therapien. Ja, das heißt, da gibt es natürlich einen Bedarf auch von den pharmazeutischen Unternehmen, die sagen, ich muss diese Produkte billiger herstellen können, weil ich sonst ja die Gesundheitssysteme das auch gar nicht verkaufen kann. Ja, also das ist nicht so nur, ja, jetzt könnt ihr ja und ich nehme jeden Preis. Also so simpel ist es dann doch nicht. Ja.
Jetzt sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Normalerweise frage ich hier noch am Ende, ob der Gast Mitarbeiter sucht. Das weiß ich gar nicht, ob das bei euch passt.
Ja, natürlich. Also wir sind jetzt 16 Mitarbeiter, hauptsächlich im technischen Bereich. Das Mechatronics, Semiconductor-Background, Optical-Background, verschiedenste Themen, Electrical-Backgrounds. Wir wollen uns verdoppeln bis nächstes Jahr. Wir werden aber auch in mehr klassische Bereiche, Marketing, Projektmanagement, da jetzt in den nächsten paar Wochen ein paar Stellen ausschreiben. Also ja, wir sind auch immer sehr offen auf Initiativbewerbungen, wenn Leute sagen, hey, du, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, ich kann beitragen. Application is welcome.
Cool. Ja, das klingt ja so 2024, 2025. Da habt ihr noch ein paar Schritte zu gehen. Vielleicht hören wir uns unterwegs ja nochmal.
Ja, super.
Würde mich sehr freuen.
Freue ich mich drauf.
Cool. Daniela, da hat es mir wirklich großen Spaß gemacht. Ein tolles Thema, finde ich. Ich drücke die Daumen im Sinne von uns allen, glaube ich. Ja,
ja genau. Cool. Oder dass wir es gar nicht brauchen vielleicht.
Ja, oder das. Na, das wäre natürlich das Schönste. Cool. Lieben Dank. Ja?
Okay.
Bis dann.
Schönen Abend. Bis
Sie
dann.
Auch.
Ciao. Tschüss.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Daniela Buchmeier, CEO und Co-Founderin von Sakura. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand sie richtig cool, muss ich sagen. Ein Thema, das wir so noch nicht gehört haben und das scheinbar auch ein Riesenpotenzial hat, um, wie gesagt, eines der größten Probleme der Menschheit zu lösen. Deswegen drücken wir die Daumen, dass es was wird. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank an euch. Und ihr könnt uns vor allem auch einen Gefallen tun, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet oder auf Spotify. Dann sorgt ihr auf jeden Fall dafür oder ihr tragt dazu bei, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Auch dafür vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.